Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus Sirach, wer bitteschön ist das? Ein Schriftsteller aus dem Umkreis des Alten Testamentes, etwa aus der Zeit 190 vor Christus. Oder auch der Name eines biblischen Buches, nach diesem Schriftsteller benannt, ein Buch der Weisheit, das nicht in den hebräischen Kanon aufgenommen wurde. Es wäre interessant und spannend, den Weg dieser nicht im Kanon befindlichen Bücher durch die Jahrhunderte und Jahrtausende zu verfolgen. Kurz gesagt, in unseren, in den meisten evangelischen Bibelausgaben finden wir das Buch Jesus Sirach unter der Überschrift der Apokryphen, den sogenannten verborgenen Schriften, platziert zwischen Altem und Neuem Testament. Schriften, von denen, so ist immer wieder einmal zu lesen, Martin Luther in seiner Bibelübersetzung schrieb, Apokrypha, Bücher, so der Heiligen Schrift, nicht gleichgehalten, sondern doch nützlich zu lesen sind. Warum diese etwas ausgedehntere Einführung? Zum ersten Mal heute nach der neuen Perikopenordnung ein Apokryphentext für die evangelischen Gottesdienste des Sonntags Rogate. Ein knapper, eindrücklicher, volkstümlicher Text über das Beten. Kapitel 35. Der Herr hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Gebet der Weisen nicht, noch die Witwe, wenn sie klagt. Die Tränen der Witwen fließen die Backen herab und schreien gegen den, der sie hervorgerufen hat. Wer Gott dient, wie es ihm gefällt, der ist ihm angenehm und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet der Elenden dringt durch die Wolken und lässt nicht ab, bis es vor Gott kommt und hört nicht auf, bis der Höchste darauf achtet. Und der Herr wird Recht richten und bestrafen und nicht säumen. Amen. Was ist Beten? In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift des Evangelischen Diakonievereins aus Zehlendorf berichtet eine charismatisch bewegte Auslandsschwester von ihrem vielfältigen Dienst auf ihrer Missionsstation in Tansania. Da heißt es an einer Stelle, wir sind eine Glaubensmission, wir beten, Gott spricht, und wir handeln. Einfach, klar, erfolgreich. Ich kenne diese Schwester, die das so schreibt und weiß, dass sie auch so unmittelbar glaubt und lebt. Wer wollte dem zu nahe treten? Das, was wir eben aus dem Buche Sirach gehört haben, hört sich anders an. Da schreit die Not zum Himmel. Da fließen die Tränen der Witwe, der verwaisten Kindesmutter und aller, die im Elend sitzen, die Backen herab und klagen den Verursacher an. Herr im Himmel, schaffe Recht. Ja, der Blick geht nach oben. Das Gebet, so das Bild, reicht bis in die Wolken. Und manches dringt durch bis zu Gott, aber manches bleibt auch hängen. Der Himmel wird geerdet durch die aufsteigenden Gebete. Sie hören gar nicht auf. Es ist, als wollte ich selbst zu Gott vordringen, abheben, losfliegen und versuchen, bei Gott vorstellig zu werden. Auch losgelöst von der Wirklichkeit zugeben, dass ich selbst nicht mehr helfen kann. Gott, schaffe mir Recht und erhöre mich. Gibt es Antwort? Gibt es Trost? Und welches Gebet dringt vor und welches nicht? Und warum? Es meldet sich die immerwährende Theodizee-Frage, die menschliche Gottesfrage schlechthin. Ich fordere dich heraus, Gott. Ich bitte, flehe, gib Antwort. Warum ist alles so? Der Trost unseres gelehrten Weisheitslehrer, Luther nennt Sirach einen Lehrer und einen Tröster zugleich. Der Trost besteht paradoxerweise darin, dass er keine unmittelbare Gebetserhörung verspricht. Der Trost besteht in seiner Ehrlichkeit. Das Gebet dringt bis in die Wolken und dann bleibt es hängen. Dort sammeln sich die unerhörten, unerledigten Gebete. Aber ihr Strom reißt nicht ab, sie hören nicht auf. Der Demütige, der Rechtlose, der Geschundene vertraut darauf, dass sein Gebet zu Gott vordringt, dass der ihn hört. Ja, vielleicht geht es zuallererst um dies Vertrauen, dies beharrliche Nicht-Loslassen im Gebet. Und vor der Antwort kommt das Hören, das wechselseitige Hören. In der Vorbereitung dieser Predigt habe ich eine kleine Notiz gelesen. Auf die Frage eines Journalisten, wie sie denn bete, antwortet Mutter Teresa: Ich rede eigentlich weniger und höre Gott zu. Und, hakt der Journalist nach, was sagt Gott dann zu Ihnen? Antwort: Er redet eigentlich auch weniger und hört mehr mir zu. Hören, in mein Innerstes hineinhören, aus mir herausschreien, was auf dem Herzen liegt, schweigend alles sagen und darauf vertrauen, zuletzt dringt es vor und Gott wird handeln auf seine Weise. Er braucht meine Lösungsvorschläge nicht. Welche Beschränkung, welche Demut, Welche einverständige Ohnmacht wird da von mir verlangt? Unbedingtes, einfältiges Vertrauen. Und auch zähes Festhalten. Der Choral aus der Schatztruhe des 16. Jahrhunderts steigt auf. Er wäre jetzt dran, wenn wir singen dürften. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand den Abend und den Morgen, tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Nicht zu fassen, dieser Gott, mein Gegenüber. Beten um mein Recht, das ist das besondere Anliegen des Predigers Jesus Sirach. Es gründet sich auf die Annahme eines Gottes, der Recht schafft, der seine gute Ordnung nicht dem Chaos noch der Willkür der Menschen überlässt. Beten ist aussprechen, was ist, Großes und Kleines, Bedrückendes und Dankbares. Nicht das Was, sondern das Wie ist entscheidend. Die Bitte eines Kindes um ein Spielzeug kann tieferes Gebet sein als die eines Pfarrers um den Erhalt der Kirche. Ich denke an meine Konfirmanden, die zu ihrer Einsegnung das Schlussgebet selber zu formulieren hatten. Das war gegliedert in drei Abschnitte. Ich bin dankbar für, aber manches fehlt mir auch. Und der dritte Abschnitt hatte die Überschrift: Und außerdem sollst du wissen. Und dann kamen da die anrührenden Kümmernisse und Dankbarkeiten zu Wort. Der Schmerz der Welt, aber auch mein ganz persönliches Geheimnis. Wie gut, wenn es so einen Ort, den einen Ort gibt und das eine Ohr, das hört. Liebe Gemeinde, am Sonntag Rogate, Sie wissen es, ich habe es auch schon kurz erwähnt, ich bin heute, stehe zwar alleine auf dieser Kanzel, aber ich bin nicht alleine gekommen, sondern mit den unsichtbaren Glaubensgeschwistern aus der weltweiten evangelischen Diaspora, denen sich unser Gustav-Adolf-Werk seit fast 200 Jahren verbunden und verpflichtet fühlt. Wie viel Schreie um mein Recht auf meinen Glauben und auch auf mein Leben werden allein in diesen 200 Jahren zum Himmel aufgestiegen sein. Etwa in den 170 Jahren, die Tschechen sagen in ihrer Sprache, die Zeit der Finsternis, der böhmischen Gegenreformation oder bei der Liquidierung der Wolga und der Kaukasusdeutschen oder der Deportation der Siebenbürger Sachsen. Ja, aber auch in ganz undramatischen Erfahrungen als Minderheit, ausgegrenzt und missachtet zu werden. Wie anders als mit Schreien und Vertrauen, dass die Gebete und Choräle durchdringen durch die Wolken und dieser, ihr Gott, ihnen Recht schafft zu seiner Zeit, wie anders hätten unsere Glaubensgeschwister das überleben können? Und siehe, sie leben und glauben immer noch. Und manchmal hören wir sie, dazu sind wir da, sind miteinander verbunden wie durch ein Wunder. Und ich nenne Ihnen exemplarisch nun nur drei nahezu exotische Gemeinden evangelischer Minderheit, mit denen wir gerade jetzt zur Zeit in besonderer Verbindung stehen. Die evangelische Gemeinde in äußerster Bedrängnis in Grodno in Belarus mit ihrem Pfarrer Tatarnikow. Dass es so etwas dort gibt. Die evangelisch-armenischen Christen in Bergkarabach, die plötzlich wieder Aserbaidschan zugeschlagen wurden und jetzt schon einen langen Bürgerkrieg lang die evangelischen Gemeinden im syrischen Aleppo und ihre Arbeit in den Trümmern einer zerstörten, vormals blühenden Stadt. Und ungesagt, aber doch dazu bedacht, viele andere, weit weniger spektakuläre Projekte der Verbundenheit und auch der Gebetserhörung. Ja, sie wären alle zu nennen. 132 Projekte in diesem Jahr. Fragen Sie einen von uns oder eine am Ausgang oder sonst, wenn Sie mehr wissen wollen. Wie anders, liebe Gemeinde, sollten wir leben als getragen vom kindlichen Vertrauen, dass Gott uns hört und seine Boten sendet. Zumutendes Vertrauen, auch über das sichtbare Ende hinaus. So wie es Dietrich Bonhoeffer formuliert hat. Nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißungen. Gebe Gott, dass wir so glauben und beten können. Wie? Aussprechen, was ist, ohne Scheu vor Menschen und frommer Bevormundung. So darfst du nicht reden, doch. Schweigen über das Unsägliche, unaussprechliches Leid oder auch Erschrecken über mich selbst und meine Abgründe. Gott sind sie längst vertraut. Wissend versteht er mich im Schweigen. Noch einmal ein Wort eines Zeugen, Sören Kierkegaard. Als mein Gebet immer innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich lernte, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern hören. Und nach dem Aussprechen und dem Schweigen ein drittes, immer wieder auch und als Grundlage von allem getrostes Vertrauen. Gott wird's richten, besser als ich. Er wird den Übeltätern in den Arm fallen. Er ist der Garant seiner guten Ordnung. Ich würde mich vermessen. Die Geschichte gibt Zeugnis. Aber ich könnte mitwirken. Überschaubar. In meinem Bereich. Da, wo ich angerührt bin. Ohne Garantie, dass mir das gute Ende lacht. Ora et labora. Schwester Beate in Tansania lässt grüßen. Und ganz zuletzt ein Gebet für Sie, für mich. Eins, das ich höre und mir gerne zu eigen mache. Gebet für viele. Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir verwandt. Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie an deiner guten Hand. Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon getan, in Liebe will ich dankbar an sie denken. O Herr, nimm dich in Güte ihrer an. Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen und möchte ihm helfen, doch ich kann es nicht. Ich wünschte nur, er wäre bei dir geborgen und fände aus dem Dunkel in dein Licht. Du ließest mir so viele schon begegnen. Solang ich lebe, seit ich denken kann, ich bitte dich, du wollest alle segnen. Sei mir und ihnen immer zugetan. Amen.